Diesmal im Gespräch mit Unternehmer, Coach und Wasserballer Jakob Drachenberg.
Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. So, wir sind live. Sehr schön. Wir sind in der Aufnahme. Es geht wieder los. Ich freue mich total, dass es jetzt wieder nach dem, ja, aus diversen Gründen kleinen Break wieder losgeht. Darf heute Jakob Achenberg begrüßen bei mir. Hallo Jakob. Herzlich willkommen zur nächsten Episode im Podcast.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und wir haben ja auch einiges zu besprechen, würde ich mal sagen. Wir haben ja einiges vor, weil es natürlich immer spannend oder besonders spannend ist, wenn Leute halt in diesem, naja, primären Wasserball-Podcast halt nicht nur zu Wasserball was erzählen können, sondern vielleicht auch noch andere spannende Themen abdecken und aus anderen spannenden Berufen, Orientierungen, Interessen oder was auch immer berichten können. Von daher freue ich mich total, dass es heute mit uns beiden geklappt hat, und würde dich vielleicht am Anfang erstmal bitten, dich kurz vorzustellen für die paar Zuschauer, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten.
Ja, ich fange mal mit der Wasserballseite an. Also ich habe beim OSC Potsdam sehr, sehr lange Wasserball gespielt, dreimal deutscher Jugendmeister, als Kapitän geworden, 2004, 2006, 2008 für Deutschland eine Junioren-Europameisterschaft U21 gespielt und bin mit dem OSC Potsdam, ich habe damals wirklich noch mit 16 Regionalliga gespielt, in die zweite Liga und dann in die erste Liga B-Runde und dann in die erste Liga A-Gruppe und dann habe ich sogar, das war das Sahnehäubchen am Ende noch, auch war ich wieder Kapitän von Männerteam, Europapokal damals, was natürlich für unseren kleinen Verein ein Riesenhighlight war. In Kragujevac war das damals, gegen Filipovic gespielt. Der hat damals noch, der gute Linkshänder hat damals noch Wasserball gespielt und wir durften gegen ihn spielen oder uns fertig machen lassen. Das war die Wasserballseite. Genau, dann habe ich eine Saison bei Neukölln noch gespielt. Und dann so ein paar andere Funktionen noch eingenommen beim OSC. Ich war eine Saison Co-Trainer von Chaga. Dann hat sich der Linkshänder Januar irgendwie verletzt. Dann habe ich sogar noch ein paar Spiele mitgemacht, aber hab irgendwie beruflich nur dreimal die Woche nur noch trainieren können. Und dann hat sich so ausgefadet. Und mittlerweile vor 2 Jahren wieder angefangen. Da haben wir dann zum ersten Mal zweite Liga gemeldet, also zweite Liga Ost. Mit dem Orcas heißen wir mittlerweile. Und immer wenn es passt, spiele ich da mit. Erst neulich, jetzt im Januar, hier gegen Brandenburg gespielt, in der zweiten Liga. Und das ist so die Wasserballseite am Ende. Und genau, beruflich habe ich Psychologie studiert an der HU in Berlin. Und im fünften Semester habe ich dann gemerkt, dass die Doppelbelastung aus Leistungssport, Psychologiestudium und Nebenjob bei einem Berliner Investor doch relativ viel ist und ich zum ersten Mal damit konfrontiert war mit 23 Jahren, dass ich in so eine Krise gefallen bin, stressbedingtes Burnout, Depression, 21 Kilo Übergewicht und da war sozusagen alles mit dabei und da hat sich meine Leidenschaft entwickelt für das Thema gesunde Stressbewältigung und wie kann ich denn jetzt gut mit Stress umgehen, wenn es eine Kompetenz ist, die wichtig ist, aber die wir nie wirklich in der Schule lernen. Ja, und dann habe ich das gemacht, habe eine Trainerausbildung gemacht, habe mir einen kleinen Kredit aufgenommen und bin losgestartet. Und fast forward, jetzt hier 5,5 Jahre später, sind wir 11 Leute in der Drachenberg Akademie, bilden Stresscoaches aus. Ich gebe viele Vorträge für Workshops für Unternehmen, Daimler, Axel Springer, Deutsche Post, Deutsche Bahn, Scout24, Ernst & Young etc. pp. Die haben alle Stress und brauchen eine Lösung. und das ist so der berufliche Werdegang. Das mache ich mit meinem Bruder gemeinsam, Julian Drachenberg, der auch beim OSC gespielt hat und danach, glaube ich, 3 Jahre bei Wedding gespielt hat. Genau, eigentlich eine Wasserball-Brüderlinie bei uns in der Familie.
Ja, aber allein an den ganzen Ausführungen sieht man ja schon jetzt, dass wir zum einen viel viel Stoff haben, viel Themen haben, viele Anknüpfungspunkte haben, ne? Aber dass natürlich auch das Ganze so ein bisschen vielleicht auch, wie du ja auch gerade schon so ein bisschen erläutert hast, daran so ein bisschen begründet liegt, ne? Also dieses ganze Interesse Richtung dem, was man jetzt tut, bedingt durch die Tatsache des Sports oder des Leistungssports an sich. Und genau, wenn du sagst, zweite Liga Ost meldet ihr, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit vielleicht gar nicht so gering, dass wir uns demnächst sogar in Potsdam sehen. Also mit Laatzen gegen Potsdam. Nämlich, ich glaube, das ist am 19. oder so. Also ist gar nicht mehr so lange hin. Also Samstagabend sind wir dann vor Ort quasi.
Ja, cool. Ja, ist jetzt Nordost sogar, ne? Stimmt.
Genau, dadurch, dass Hellas Hildesheim und Laatzen halt in der zweiten Liga Ost mitspielen, hat sich das so ergeben, genau. Aber wie ich finde oder wie wir finden, im Nachhinein betrachtet oder aus der aktuellen Beobachtung heraus, durchaus ein Gewinn für beide Seiten. Also es macht halt einfach wesentlich mehr Spaß. Man sieht andere Leute und man hat viel, viel mehr Spieler auf einem guten Niveau. Also ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für alle dann in dem Fall. Also wo wir vielleicht als kleiner Verein hier aus dem Norden vielleicht noch am meisten von profitieren, zusammen mit Hellas. Ne? Genau, ja. Nee, aber ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit dem Wasserball-Thema an, ne? Weil das natürlich auch so ein primär der Aufhänger dann ist. Und jetzt sagtest du ja gerade schon, okay, da viele oder primär alle Stationen und alle Hochs und Tiefs so ein bisschen mitgenommen in Potsdam, die es bisher oder vor allen Dingen in der Vergangenheit schon gab mit Europapokal und so weiter. Wie seid ihr, vielleicht du oder dein Bruder, dann zum Wasserball gekommen? Also in Potsdam ist das ja relativ naheliegend, vielleicht so ein Stück weit durch die Verbindung oder Verknüpfung zur Schule, ne, dieser Sportschule, die es ja da gibt, ne, mit direkten Unterricht, Anknüpfungspunkten zu den Orcas dann in dem Fall. War das bei euch auch schon so?
Nee, das war erst, da war ich schon erwachsen im Prinzip, war ich gar nicht mehr in der Schule, als es dann geklappt hat am Ende. Also hier in unserer Generation, es war ja 89, 90, so die goldene Generation, da wo wir relativ viel abgeräumt haben, national, und wo auch Potsdam zum ersten Mal sichtbar wurde, national, und auch wirklich mal stattgefunden hat. Und das war, ich wollte eigentlich wie, also meine Eltern, oder ich habe damals ja bei meinen Eltern gewohnt, logischerweise als Kind, und in der Nähe von Potsdam auf so einem Dorf, also man fährt so eine Viertelstunde mit Bus oder Auto, und dann wollte ich wie jeder kleine Junge einfach Fußball spielen, dann bin ich da zum Probetraining gegangen und dann mit meiner Mama, und dann hat der Trainer aber nach Alkohol gestunken, irgendwie 16:30 unter der Woche, und hat geraucht und war irgendwie nicht so geil drauf. Da meinte meine Mama, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Und zufälligerweise, mein bester Kumpel, den ich seit der zweiten Klasse kenne, Tobias Lenz, der hat einen Bruder gehabt, oder hat er immer noch, und der Bruder hatte schon Wasserball gespielt durch einen Zufall. So, weil der wieder einen kannte, der Wasserball gespielt hat, so ist es ja manchmal. Und dann haben wir es einfach mal probiert, und es war, glaube ich, so dritte Klasse angefangen mit Wasserball, und ich weiß noch, die ersten Trainings waren wirklich im Nichtschwimmerbecken mit Harry Vollbart, also der Urvater beim OSC Potsdam eigentlich. Und es war so krass anstrengend und es war so komisch auch für mich. Und ich habe die ersten Male wirklich immer geweint, aber irgendwie bin ich dran geblieben. Ich kann mir bis heute nicht erklären, weil die normale Reaktion wäre gewesen, Alter, das ist viel zu anstrengend und man wird ja angeschrien und das ist irgendwie komisch, man muss hier Leistung bringen. Aber irgendwas hat mich da ja am Start sozusagen oder am Ball bleiben lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat sich's eigentlich relativ schnell entwickelt. Also ich glaube, so dann war so ein Jahr lang zweimal die Woche Training, vielleicht dreimal. Und dann wurde es sukzessive immer mehr. Und ich glaube, wir haben dann auch schon 4 bis 5 Mal die Woche trainiert, als wir dann 2004 Deutscher Meister geworden sind. Mhm. Und haben dann immer, das weiß ich noch, da hat sich André Laube war damals unser Trainer, hat sich mit uns hingesetzt und meinte dann, Jungs, Alter, wir haben jetzt jeden Abend ausgeschöpft, wir machen auch davor jetzt auch noch Krafttraining. Wir müssen jetzt anfangen, sozusagen ein bisschen zu gucken, wo wir noch trainieren können. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, von 6 bis 7 zu trainieren. Und das ist jetzt nicht irgendwie mit der Schule kompatibel großartig abgesprochen worden, sondern war einfach 5.20 Uhr aufstehen, 6 Uhr ins Wasser, 7 Uhr raus und 8 Uhr startete die Doppelstunde Latein. Und da waren aber dann auch direkt, und da sieht man so ein bisschen den Eifer, den wir damals hatten, da waren wir zu Hochzeiten 10 Jungs am Ende, 6 Uhr am Beckenrand, 2-mal die Woche. So, ne? Und so konnten wir auch das ausgleichen, dass ja in Duisburg war damals so die härtesten Konkurrenten, oder auch Bayer Oeding oder Spandau oder so, die hatten ja alle eine Sportschule. Das heißt, die konnten ja viel mehr trainieren von der Struktur her, vom System her. Mhm. Und das haben wir immer ausgeglichen mit so ganz crazy Aktionen, wie 2-mal die Woche 6 und 7. Und wir wurden auch immer bei den Lehrgängen von der Jugendnationalmannschaft immer so ein bisschen beäugt, so, Alter, ich würde es nicht machen, von 6 bis 7 trainieren. Und wir haben das gar nicht in Frage gestellt. Wir hatten so eine interne Motivation, und klar, erfolgreich sein macht auch immer Spaß, und so bin ich irgendwie dazu gekommen, und dann hatte ich immer Bock, das war bei mir auch immer ein Gedanke, zu beweisen zu wollen, dass es keine Eintagsfliege ist, ne? Weil das war ja dann so, ja, jetzt wird hier irgendwie mal jemand deutscher Meister und danach passiert nicht mehr viel. Deswegen fand ich es richtig cool, dass danach ist der 90er-Jahrgang auch wieder deutscher Meister geworden. Also ich bin dann 89, da habe ich dann nicht mehr mitgespielt. Dann bin ich wieder 2006 deutscher Meister geworden und dann dachte ich so in der A-Jugend, also 2008, dachte ich so, okay, jetzt zum Abschluss will ich es aber auch nochmal wissen. Und die Endrunde war auch übel spannend und einmal verloren und dann irgendwie noch waren wir von der Konstellation abhängig und dann dachte ich so, okay, jetzt ist es kein Zufall mehr und keine einmalige Aktion und keine Alltagsfliege, sondern wir haben es drauf gehabt, so. Kann ich mich noch erinnern, ja. Das war so die Motivation.
Ja, aber die Motivation muss man ja auch erstmal haben, ne? Also das ist natürlich auch so eine Konstellation von mehreren guten Begleitumständen dann, ne? Also das, was du sagst, dass du halt so eine eingeschworene Truppe irgendwo hast, mit dem man sich gut versteht, die so gut miteinander können und harmonieren, ne? Und dann natürlich auch ohne weiteres vielleicht dann irgendwelche Trainingszeiten, ich sag mal, ohne Murren und Knurren hinnehmen, ne? Also ich will jetzt gar nicht anfangen, womegen früher war alles besser, aber da haben es halt mehr Leute gemacht als heute, ne? Also heute muss man die Leute schon Kinder, Jugendliche, Erwachsene, egal wen, ein bisschen mehr suchen vielleicht, ne? Dass die wirklich diese ganzen Unwegsamkeiten auf sich nehmen, ne? Diese ganzen komischen Trainingszeiten. Also das ist so, ne? Ja, und aber es ist auch schön, wenn es keine Eintagsfliege geblieben ist, ne? Also das gibt es ja auch ein paar Beispiele von, leider, ne? Da freut man sich natürlich immer, wenn es soweit ist. Aber wie du sagst, natürlich ist es immer schöner, wenn man den Erfolg vielleicht noch mal ein zweites Mal oder ein drittes Mal bestätigen kann, ne?
Ja, total. Da fällt mir sowieso noch eine verrückte Trainingsidee ein, die wir damals auch hatten. Damals haben wir dann die Männermannschaft, hat dann zweite Liga gespielt, als wir so B-Jugend waren. Und dann am Ende haben wir, weiß ich noch, von 17:30 bis 19:30 trainiert, 2 Stunden, haben dann eine halbe Stunde Pause gemacht bis 20 Uhr und dann nochmal 1,5 Stunden mittrainiert am Ende bei den Männern. Weil die Männer waren, da waren nicht viel, die haben 1-2 Mal die Woche trainiert, einige mit Augenzwinkern 3-mal, aber es war klar, dass sozusagen die langfristig alle keine Chance haben gegen die Jugend, die da hochtrainiert und motiviert hochkommt und ja auch den Fokus auf den Sport halten kann, weil halt dann nur Schule ist am Ende. Und das fand ich auch immer krass, so habe ich dann auch nachher reflektiert, dachte ich so, damals hat man das gar nicht in Frage gestellt, irgendwie Dienstag, Donnerstag 3,5 Stunden zu trainieren, 3,5 Stunden Wasser vor allen Dingen, ne? Weil, und das muss man auch verstehen, wir hatten lange Zeit, auch in der Epoche, sage ich mal, immer nur 2-mal die Woche Ball. Also wir hatten wirklich nur Dienstag, Donnerstag Ball und Montag, Mittwoch und Freitag im Luftschiffhafen, das ist die 2. Schwimmhalle in Potsdam, hatten wir einen Kraftraum und konnten schwimmen. Und deshalb, wir mussten diese Ballzeiten enorm ausnutzen und dann haben wir halt 3,5 Stunden trainiert, 2-mal die Woche. Aber dadurch, dass alle mitgemacht haben, war es keine Ahnung, es war einfach eine geile Zeit mit den besten Freunden am Ende, ne? Also wenn ich jetzt meine besten Freunde angucke, das sind alles Wasserballer, ausnahmslos, ne? Klar, weil man ja auch gewonnen hat, verloren hat zusammen, die Trainingslager gefahren ist und alles miterlebt hat, ne?
Ja, aber das ist doch das Schöne an der Geschichte, ne? Und das ist auch eigentlich das, was mir eigentlich jeder, mit dem ich mich hier irgendwie in irgendeiner Form über Wasserball unterhalten habe, im Gespräch bestätigt und gesagt hat, dass da natürlich Beziehungen, Freundschaften gegründet oder entstehen, die definitiv länger halten als vielleicht so eine normale Freundschaft, Bekanntschaft oder dass die irgendwie ein bisschen tiefer geht oder intensiver ist oder auf ganz anderen Pfeilern irgendwie beruht. Weil man halt natürlich auch so eine Zeit dann mit 10-12 Mal in der Woche irgendwie über Jahre hinweg zusammen irgendwie durchgemacht hat, ne? Und dann halt natürlich auch den ein oder anderen Erfolg hoffentlich auch zusammen feiern konnte. Das ist natürlich dann immer so der krönende Abschluss, ne? Aber genau das ist das, was eigentlich das Schöne an der Geschichte, ne? Also, dass da wirklich solche Freundschaften entstehen, die halt über 20, 30, 40 Jahre oder wie lange auch immer dann bestehen und dann nicht irgendwie aus irgendwelchen lapidaren Gründen dann abreißen. Also das kann ich nur so bestätigen. Das geht einem ja selber genauso. Ja, also das ist echt enorm. Und mittlerweile ja dann auch international, ne? Also über den Wasserball lernt man sich ja nicht nur national kennen. Und auch da entstehen natürlich irgendwelche Verknüpfungen und Bekanntschaften, Freundschaften, ne? Die natürlich viel, viel länger halten und eine ganz andere Basis und eine Grundlage haben. Das stimmt schon. Aber genau diese Trainingsbedingungen, ne? Also André war ja auch schon zu Gast im Podcast, von daher trifft sich das ja ganz gut. Dann sehen wir das jetzt Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Mal gucken, vielleicht meldet sich Andrea dann nochmal, was der da so sagt aus seiner Trainerperspektive. Aber dieses Konstrukt mit der Schule, genau, das hattest du ja schon gesagt, hast du jetzt gar nicht mehr so richtig persönlich mitbekommen. Aber wie siehst du das? Also dieses Konstrukt oder diese Kooperation, Zusammenschluss von Schule und Verein so generell, also von den Möglichkeiten her?
Ja, ich habe da jetzt auch keine qualifizierte Meinung, weil ich mich damit gar nicht so beschäftigt habe. Ich glaube, es macht die Sache einfacher, ne, wenn ich jetzt nicht von 6 bis 7 trainieren muss, sondern halt von ganz normal als, weiß nicht, Stunde 3 und 4 das einbauen kann, das definitiv. Vielleicht ist es auch dann am Ende gar nicht so entscheidend, ne? Also ich glaube, ein Talent, was hochgeht und motiviert ist, wird nicht an Rahmenbedingungen scheitern am Ende. Also das, was ich jetzt bei uns gemerkt habe, wir haben es dann so genommen, wie es ist, und deswegen waren wir auch erfolgreich, weil wir gewusst haben, was wir investiert haben dafür, ne? Das ist dann der nächste Effekt. Wenn es bequemer wird und leichter, in Anführungszeichen, obwohl man hart trainiert, hat man nicht den Effekt, als wenn man weiß, Alter, wir gehen hier wirklich hart die Extrameile und ich weiß, was ich reingegeben habe und jetzt bin ich im Finale und jetzt will ich aber auch meinen Pokal holen oder die deutsche Meisterschaft. Und das habe ich auf alle Fälle mal gemerkt, wo ich dann wirklich zu mir gesagt habe, okay, wir haben mehr, kann man nicht machen. Und das Grundgefühl nimmt man wahrscheinlich raus, wenn man so ein unbequemes System hat, sage ich mal so. Auf alle Fälle, wenn man Leistungssport betrifft, ist halt die ganze Betreuung rund um Physiotherapie, weiß ich nicht, was alles noch dranhängt, Leistungsdiagnostik etc. pp. ist natürlich schöner, wenn dann auch die Noten eventuell mehr problematisch werden, dass der Trainer einen einfachen Schritt machen kann zur Deutschlehrerin. Und da, ich glaube, die Verknüpfung auch nochmal cool. Was bei mir jetzt nicht der Fall war, ne? Ich hatte immer das Glück, dass ich eine gute Auffassungsgabe hatte in der Schule. Und obwohl ich so viel trainiert habe, ein Abi mit 1,9 gemacht habe. Und das war jetzt kein Hit, ne? Aber das kann ich mir auch noch vorstellen. Das ist ja manchmal so, dass man dann überlegt, was ist jetzt mit der Schule, was aber macht doch mehr Spaß, dass dann die Wege kürzer werden und die Absprachen. Und natürlich auch, und den Vorteil habe ich jetzt nie erlebt, glaube ich auch, wenn man jetzt eine Klasse hat, wo, keine Ahnung, noch von anderen Sportarten welche dabei sind, dass man sich ja inspirieren kann gegenseitig, ne? Man geht durch die Krisen durch, quatscht miteinander, profitiert von den Strategien, von den Perspektiven von anderen Sportarten. Und das ist, glaube ich, schon sehr fruchtbar am Ende, ne? Weil man muss immer so ein bisschen gucken, ob die Schule, wenn man jetzt nicht auf der Sportschule ist, dafür Verständnis hat. Da hatten die Leute immer gut Verständnis, also 80%, aber es gab auch Lehrer, die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Und da wusste ich dann, okay, da habe ich einfach einen harten Nachteil, weil ich kann die Bücher einfach nicht lesen, weil ich in der Zeit irgendwie einen Vorbereitungslehrgang mit der Junioren-Nationalmannschaft habe oder mit Potsdam im Trainingslager. Das geht halt nicht. Genau, aber das ist so, wäre so mein Fazit dazu.
Ja, okay, also das ist natürlich, also so aus Elternperspektive kommen da dann auch noch so ein paar Aspekte rein, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung noch mit sagen, ne? Aber natürlich liegt dann eigentlich aus der Elternperspektive halt auch immer so ein bisschen im Fokus, okay, solange das mit der Schule läuft, ne? Also im Zweifelsfall können nur wenige oder eine Handvoll irgendwie mit Wasserball zu unterm Strich Geld verdienen, das ist halt leider so, ne? Und da liegt natürlich dann der Fokus irgendwie dann schon so ein bisschen auf den Noten und auf den schulischen Leistungen, ne? Also wenn die dann rapide in den Keller gehen sollten, dann kommt schon mal einer an und sagt, also jetzt vielleicht einmal Frühtraining weniger oder morgen Abend musst du halt doch mal für die Deutscharbeit lernen. Ich denke mal, das liegt in der Natur der Sache. Das kann, denke ich mal, auch jeder nachvollziehen. Ne? Aber klar, diese Vorteile, die du da gerade aufgezählt hast, die liegen natürlich auf der Hand, aber natürlich immer in Abwägung, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja immer verschiedene Perspektiven, Blickwinkel, ne? Und die Brille oder Blickwinkel aus Elternperspektive ist dann nochmal eine ganz andere. Aber nicht weniger spannend, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Aber es sind natürlich auch Entscheidungen, die man halt ja nicht für das Kind trifft, aber natürlich in Absprache sozusagen. Ne? Also man entscheidet ja nicht für sich selber, sondern ab einem gewissen Alter muss derjenige dann ja auch für sich selber so ein Stück weit entscheiden. Ne? Oder zumindest ist die Meinung dann dementsprechend, wenn er vielleicht noch keine 18 ist, dann doch ein großer Teil, ne, daran. Also ich will das nicht, könnte ich das vielleicht, keine Ahnung. Gibt dann noch andere Modelle mit Internat oder Teilzeitinternat oder was es da alles mittlerweile gibt, ne? Also es ist ja zu früheren Zeiten wahrscheinlich gar nicht miteinander vergleichbar, ne? Also wenn du sagst, du hast dieses Schulmodell schon nicht mitbekommen, ne? Also gibt ja mittlerweile, wie gesagt, noch ganz andere Möglichkeiten. Da ist ja diese Sportschule oder Sportschulen oder Elite-Schulen des Sports oder wie sie alle heißen, dann nur ein Modell davon, ne? Oder eine Möglichkeit in Kombination mit diesem Internatsmodell. Das kommt ja auch noch dazu. Also das hat schon viele Vorteile, ne? Vor allen Dingen, dass halt auch die Zeiten besser genutzt werden können, weil man weniger Wegzeiten hat, ne? Also nicht von der Schule ganz nach Hause, von zu Hause, essen, schnell los, wieder zum Training, wieder zurück, wieder nach Hause. Also diese ganze Wege werden reduziert. Ne? Also das ist, denke ich, auch ein großer Punkt oder ein großer Vorteil an der Geschichte. Genau, wenn wir schon mal beim Trainer und angefangen bei einem Trainer sind, bei dem Urgestein aus Potsdam, gibt es irgendwelche Sachen, ich sag mal, die man so mit oder wo du sagen würdest, okay, die habe ich jetzt wirklich auch für meine spätere persönliche Weiterentwicklung oder auch für den Beruf oder für das Berufsleben mitnehmen können? Also das, man lernt ja dann unter Umständen nicht nur Wasserball. Ne? Also es ist ja auch so, dass man so zwischenmenschliche Geschichten beigebracht bekommt. So ein gewisses soziales Verhalten angedeiht bekommt, ja, das vielleicht auch zu Hause vielleicht teilweise nicht geliefert wird oder geworden ist oder in der Schule nicht geliefert werden kann, warum auch immer. Das kommt ja dann auch über den Sport. Gibt es da so Aspekte, wo du sagst, okay, da habe ich auch langfristig was davon mitgenommen?
Ja, super viele, ne? Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen, wenn man Leistungssport 1:1 überträgt aufs Leben, dann kann man ja auch Gefahr laufen, dass man zu sehr leistungsorientiert wird. Ne? Ich glaube, so die erste wichtige Schutzfunktion, die ich lernen durfte, war zu verstehen, dass Liebe nicht gleich Leistung ist. Ne? Der Leistungssport lebt natürlich, dass Leute Leistung bringen, aber wenn ich dann meinen eigenen Selbstwert damit verknüpfe und mich selber abwerte, um mich selber in Frage stelle, weil ich mal eine kleine Schwächephase habe, dann wird es halt schwierig, wenn man dann in einen Teufelskreis kommt. Ne? Mhm. Das würde ich mal vorwegschieben. Da habe ich mich auch mit vielen Leistungssportlern ausgetauscht. Das ist immer so die größte Falle, wo man reintritt. Ne? Und sich dann ja auch nach der Karriere fragt, wer bin ich eigentlich ohne Leistung? Ne? Und ganz so schnell und ganz so euphorisch und ganz so dramatisch und adrenalingeladen wie der Leistungssport kann ja keine Karriere sein. Also im Unternehmertum findet man schon ein paar Elemente davon, muss ich sagen. Hm. Aber ansonsten ist ja doch eher im Vergleich zu einem Leistungssportalltag, einen Alltag, wo ich morgens ins Büro gehe und abends nach Hause gehe, echt unterschiedlich. Ne? Genau, aber du hast ja nach den Sachen gefragt, die ich positive mitnehme, ist auf alle Fälle das Streben nach dem Bestmöglichen, denke ich mal so. Ne? Also immer wieder zu gucken, was geht. Und was wir natürlich auch, und das ist auch die Sache, die ich von Potsdam mitgenommen habe, halt immer wieder auch eine Progression zu haben. Also ich bin dann einfach, hatte halt das Erlebnis von der dritten Liga bis in den Europapokal einmal über ein paar Jahre durchzurutschen. Das bedeutet, auch die ganzen Faktoren, die mit reinspielen, ne? Irgendwann war ja die Quantität an Training ausgeschöpft. Da konnten wir nicht mehr trainieren. Das heißt, dann ist irgendwann Schagger gekommen. Dann haben wir einen Schwung gekriegt. Dann haben wir irgendwann bessere Trainingsbedingungen gehabt. Ne? Dann haben wir neue Spieler uns geholt. Dann haben wir bessere Trainingslager gemacht. Das heißt, oder bessere Krafttrainingspläne oder nochmal ein Schwimmtrainingslager davor. Das heißt, es wurde immer wieder neue Elemente dazugefügt und so wurden wir immer besser und sind halt von Liga zu Liga aufgestiegen am Ende. Und diese Progression, die ist auch Fluch und Segen zugleich. Ne? So ein höher, schneller, weiter Mindset ist natürlich erstmal gut. Aber ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass ich es nicht übertreibe damit, weil manchmal ist auch gut genug, ne? Und dann kannst du auch mal chillen und zufrieden sein und es jetzt einfach mal feiern, weil sonst hechelt ja ständig so der Möhre hinterher und beißt nie mal ab, ne? Und ich glaube, wenn man das kombiniert, dann ist es halt grandios. Also eine Zufriedenheit und eine Dankbarkeit für alles das, was man erreicht hat. Dann das Beste geben und auch einfach sagen, ey, pass auf, ich werde ja auch meine Phasen haben, wo ich mal Erholung brauche, wo ich mal nicht kann, wo ich vielleicht Angst habe oder unsicher bin. Das gehört dazu, aber ich muss mich da nicht als Mensch in Frage stellen und bin trotzdem hungrig, was zu erreichen, aber nicht aus dem Glauben, dass ich nicht genug bin. So, ne? Es gibt ja genau die beiden Antreiber. Ne? Einmal das Thema, ich bin nicht genug und ich will endlich erfolgreich sein, um mich gut zu fühlen. Oder der Antreiber, ich kann das total wertschätzen, was ich habe und wo ich unterwegs bin, aber ich habe Bock mal zu probieren, was geht. Ne, also die eine ist aus der Wahl, ne, ich wähle, dass ich ein höheres Ziel erreichen will und das andere ist aus der Getriebenheit, das geht gar nicht anders, weil du hast halt Angst sonst, ne, und meinst, du bist nicht genug oder du hast nicht genug Erfolg, Geld, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Statussymbole. Und das ist halt auf alle Fälle das Ding, was ich komplett auf Unternehmertum übertragen habe und mich auch regelmäßig mit meinem Bruder in unseren Business-Coachings reflektiere oder ich persönlich auch in meinen Coachings, wenn ich die bekomme, reflektiere, ob ich das wähle oder ob ich das mache, weil ich glaube, das macht man so. Ne, wenn man sich jetzt die unternehmerische Entwicklung anguckt, dann sind wir von 2019 auf 2020 haben wir uns verdoppelt. Und von 2020 auf 22 haben wir uns verdreifacht am Ende. So, und das ist genau das gleiche Spiel. Ne? Du kannst irgendwann nicht mehr selber mehr arbeiten. sondern du musst jetzt neue Mitarbeiter einstellen, du brauchst bessere Systeme, bessere Produkte, besseres Marketing, eine bessere Beratung, smartere Entscheidungen treffen, Online-Marketing besser verstehen, noch mehr Empfehlungsmarketing, die Kunden noch glücklicher zu machen, etc. pp. Und das ist halt ultra spannend, das liebe ich mittlerweile, zu gucken, wenn die Quantität an Energie, die ich reingebe, nicht mehr höher geht am Ende, wie komme ich dann trotzdem aufs nächste Level? Und das ist halt eine andere Form zu denken, weil das ist nicht dann die, ich streng mich noch mehr an, weil das irgendwann limitiert. Du kannst dich auch nicht von morgens bis abends die ganze Zeit anstrengen. Das kannst du genau ein paar Monate machen und dann ist durch. So, dann wird irgendwann ein System sagen, hallo, ich muss auch mal chillen und mich entspannen und mich regenerieren. Aber das ist halt in mir eingebaut am Ende. Ich weiß aber gar nicht, ob das vorher auch schon eingebaut war und dann auf den Leistungssport getroffen ist oder ob der Leistungssport mir das gezeigt hat. Ich glaube, es wird wie in der Psychologie immer eine Gen-Umwelt-Interaktion. Also du hast eine gewisse Prädisposition. Ne? Manche sind motivierter, manche sind eher träge und die treffen auf ein System und dann passiert was am Ende in der Interaktion. Und das kann dann ja auch leicht süchtig machen, weil das ist halt ein geiles Gefühl. Irgendwo reinzugehen, dann hast du ein Spiel, dann gewinnst du, alle feiern dich, dann sagst du, geil, ich will mehr davon, ne? Wie kann ich noch mehr davon mir holen, da musst du noch mehr gehen und du kannst ja auch alles messen und deswegen ist der Leistungssport ja so cool, weil du kannst eine Schwimmzeit messen, du kannst messen, wie viele Tore du bekommen hast, wie viele Tore du geschossen hast, wie viel lange du gespielt hast, etc. pp. Es geht um Unternehmertum ja auch so, deswegen, also wir haben viele Unternehmensberatungen als Kunden und da sind halt viele ehemalige Leistungssportler auch als sozusagen dabei als Unternehmensberater und das ist immer wieder das Gleiche, dass die was suchen, wo die ihre Energie hingeben können, ne? Und die Extrameile, die sie gehen und diese Verwirklichung von, ich will was Großes schaffen und ich stelle den Status quo in Frage und weiß, dass es besser geht am Ende.
Ja.
Das ist, glaube ich, so der erste Punkt, ne? Diese ständige Suchen nach Weiterentwicklung. Dann ist der zweite Punkt ganz klar Leadership am Ende. Ne? Also ich war durchgängig immer Kapitän. Als ich in der Jugend raus war, bin ich sofort jüngster Kapitän sozusagen von der ersten Bundesliga geworden beim OSC. Also ich glaube, ich war damals, wie alt war ich da? Knapp 2021, also ich glaube noch nie einen Kapitän in der ersten Bundesliga, der dauerhaft eine Saison ein Team geführt hat, dadurch, dass die, ne, habe ich ja erzählt, über uns die Männer, die waren halt eher so Hobbysportler und wir waren halt sehr professionell unterwegs.
Da kam der ambitionierte Nachwuchs an.
Genau, die Konstellation ist ja, das ist jetzt gar nicht so, weil ich so krass bin, sondern weil das System ist sonst in anderen Teams nicht so, da hast du safe 5 bis 7 Profis, sage ich mal, und die sind erstmal Kapitän. Kein 20-Jähriger wird sofort Kapitän. Was da habe ich auch passiert ist, Leadership, das heißt Verantwortung übernehmen, sich so ein bisschen ums Team kümmern, ne, der auch der Puffer sein zwischen der Mannschaft, dem Management, den Trainern und so. Und ja, auch zu gucken, wie kann ich mich selber führen und wie kann ich ein Team führen am Ende. Was ich ja auch jetzt komplett auf die Drachmeck-Akademie übertrage. Und ich sage immer so mit Augenzwinkern zu meinem Bruder, ich kann nicht mehr als 13 Leute führen hier im Team, dann müssen wir ein neues einstellen, weil ein Wasserballteam nur 13 Leute hat. Das heißt, ich habe maximal 13 Leute geführt. Klar, noch ein paar Überhangspieler, aber ja, die sind ja nicht so kriegsentscheidend. Leadership mitgenommen und am Ende glaube ich auch, was ich mitgenommen habe, ist dieses einfach fleißig sein. Also wir waren verdammt fleißig beim OSC, das muss man schon mal sagen, ne? Und wir hatten immer wieder regelmäßig Neuzugänge, ob die jetzt aus Berlin kamen oder aus anderen Vereinen. Und dann gab es eine Situation, wo André nicht in der Halle war und dann war irgendwie gerade Sprint angesagt. Und dann meinte, ja, was ist denn jetzt hier eigentlich? Wir haben doch 10. Ne? Lass doch mal sagen, dass wir 10 haben. Wir sind näher. Und alle Potsdamer, nee, wir haben aber erst 8. So, natürlich werden die 10 gemacht, weil wir wollen ja jetzt am Samstag gewinnen. Und das heißt, dieses fleißig sein, dieses diszipliniert sein, und dieses Reingeben in die Krafttrainingseinheit, in die, weiß nicht, Wasserballeinheit, in die Schwimmeinheit. Das habe ich mitgenommen und da wurden wir auch echt geschliffen. Und das war, so konnten wir als OSC in der Jugend und auch bei den Männern immer wieder ausgleichen, dass wir technisch gar nicht so gut waren, weil wir hatten gar nicht so viel Ballzeit. Das heißt, wir konnten einfach richtig gut schwimmen und haben das Ding am Ende über die Kondition gewonnen. Und das sind, glaube ich, so die 3 Sachen, die ich mitgenommen habe. Plus halt ultra viele Erlebnisse, jetzt so Reisen und so, ne? Plus die Freundschaften, habe ich ja gerade schon erzählt.
Ja,
vielen Dank, Jakob, bis hierhin. Das war der erste Teil des Gespräches mit Jakob Drachenberg und ich hoffe, für euch waren viele spannende, interessante Einblicke und Impulse dabei. Und ja, seid gespannt auch auf die zweite Ausgabe, auf die zweite Folge des Gesprächs mit Jakob, die natürlich wie gewohnt nächste Woche dann rauskommen wird und ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, tschüss aus Hannover. Yeah, I'm